Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
Präsident Lebensmittelautarkie ist einer der Pfeiler der Sicherheit des Landes. Premier will Umsetzung des Projektes Ticha Voda erneut aufwerfen. Innovationszentrum Siemens Healthineers in Bratislava eröffnet. Die Slowakei muss ihre Selbstversorgung mit Lebensmitteln stärken und sich gleichzeitig systematisch auf die Folgen der Dürre vorbereiten. Wie der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini am Mittwoch bei der feierlichen Eröffnung der 51. Internationalen Landwirtschafts- und Lebensmittelmesse Agrokomplex 2026 in Nitra erklärt hatte, stelle die Trockenheit eine immer ernstere Bedrohung für die heimische Landwirtschaft dar. Die Bedeutung der heimischen Produktion nimmt laut dem Staatsoberhaupt vor allem in Zeiten von Krisen und Unsicherheit zu. Auch wenn es heute möglich ist, Nahrungsmittelknappheit durch Importe aus anderen Ländern oder Kontinenten auszugleichen, ist der Staat nach Ansicht des Präsidenten stärker, wenn er im Schlüsselbereichen nicht auf Hilfe von außen angewiesen ist. Die slowakische Regierung ist verpflichtet, zum Projekt Tichý Potok für ein Wasserreservoir im Osten der Slowakei zurückzukehren. Das erklärte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Mittwoch nach der auswärtigen Kabinettssitzung in Nitra. Das Dutzende Jahre alte Projekt Tichá Voda sollte zur Versorgung der Ostslowakei mit Trinkwasser dienen und zur Wasserspeicherung in der Natur beitragen. Die Dokumentation für dieses Bauvorhaben stehe bereit. Fico kündigte an, dass er das Projekt des Stausees als einen der ersten Punkte der neuen Kommission für Wasser und Dürre zur Beratung vorlegen werde. Wenn sich das Projekt als realisierbar erweist, sollte die Regierung damit beginnen, es schrittweise zu erörtern und vorzubereiten. Ende August wurde in Bratislava das Shift-Innovationszentrum von Siemens Healthineers feierlich eröffnet. Der Schwerpunkt liegt auf künstliche Intelligenz in klinischen Anwendungen, Cybersicherheit im Bereich Medizintechnik und Quantentechnologien. Im Zentrum sollen nicht nur Technologien entwickelt werden, sondern auch medizinische Innovationen und Know-how mit globaler Reichweite entstehen. Zum Zentrum werden F&E-Labore und Testanlagen gehören, in denen neue Lösungen entwickelt, überprüft und hinsichtlich ihrer Funktionsweise und Sicherheit gemäß den für Medizintechnik geltenden Vorschriften getestet werden können. Teil dieses Ökosystems wird auch die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Universitäten und Start-ups sein.
Tagesthema.
Auf ihrer Gehaltsabrechnung sehen die Slowaken zwar einen höheren Betrag, doch in Wirklichkeit verdienen sie weniger. Während der Nominallohn im zweiten Quartal um mehr als 3% stieg, hat die Inflation die Kaufkraft im Vergleich zum Vorjahr um 0,5% gemindert. Einen ähnlichen Effekt erlebten die Slowaken in den Jahren 2022 und 2023, als sich die Inflationskrise in vollem Umfang bemerkbar machte. Im zweiten Quartal dieses Jahres, also von April bis Juni, verdienten die Slowaken im Durchschnitt 1.700 Euro brutto. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sind das 53 Euro mehr. Wie der Leiter der Abteilung für Arbeitsstatistik des slowakischen Amts für Statistik Ivan Chrapa mitteilte, konnte jedoch dieser Anstieg nicht mehr mit jenem der Verbraucherpreise Schritt halten, sodass die Löhne real um 0,5% gesunken sind. Dies geschah zum ersten Mal nach 10 Quartalen ununterbrochenen Wachstums der Reallöhne. Wirtschaftsexperten sehen mehrere Ursachen für den Rückgang der Reallöhne. Im Juni erhielten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine einmalige Zuwendung in Höhe von 800 Euro, die laut Analytikern die Statistiken verzerrt. Den gleichen Effekt haben ihrer Ansicht nach auch die Energiepreisausgleichungszahlungen. Laut Michal Palenik vom Institut für Beschäftigung deuten die Daten darauf hin, dass die Wirtschaft nicht so wächst, wie es die Ökonomen erwartet hätten. Er sieht jedoch vorerst keinen Grund zur Sorge. Palenik zufolge dürfte es im kommenden Quartal aus Sicht der Arbeitsmarktindikatoren wie Arbeitslosigkeit oder Lohnentwicklung zu keinen wesentlichen Veränderungen kommen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gehälter in einigen Berufsgruppen um mehr als 5% verschlechtert. In anderen Bereichen stiegen sie hingegen an. Den stärksten Rückgang um mehr als 8% verzeichneten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Im Gegensatz dazu haben die Beschäftigten im Immobilienbereich am meisten zugelegt. Ihre Kaufkraft stieg um fast 6%. Experten weisen darauf hin, dass es sich um landesweite Daten handelt, die regionale Unterschiede nicht berücksichtigen. Überdurchschnittliche Einkommen verzeichnet die Region Bratislava, wo die Menschen im Schnitt 2012 Euro brutto verdienten. Die niedrigsten Einkommen meldet hingegen die Region Prešov, wo der Durchschnittslohn nicht einmal 1360 Euro erreichte.
Und damit willkommen zum Magazinteil Die Slowakei hautnah, in dem wir uns heute dem 82. Jahrestag des slowakischen Nationalaufstands widmen. Wir stellen Ihnen den General Jan Golian vor, der vor 120 Jahren geboren wurde, einer der Anführer des SNP war und über den nun ein Film in die Kinos kommt. Und danach geht es um den Komponisten Jan Zicker, der zu den Intellektuellen und Künstlern im Umfeld des Aufstands gehörte. Am Mischpult in der STWR-Rundfunkpyramide Bratislava ist Nikita Chamichev und am Mikrofon begrüßt sie Kai Zeisberg.
Radio Slowakei International.
Immer Ende August, Anfang September gedenkt die Slowakei des slowakischen Nationalaufstands, Slovenske Narodne Povstanie, kurz SNP, von 1944. Einer der maßgeblichen Anführer dieses bedeutenden historischen Ereignisses in der slowakischen Geschichte war General Jan Golian, der 1906, also vor 120 Jahren, im ungarischen Dombovar geboren wurde. Der renommierte Regisseur Juraj Štěpka hat ihm nun ein Filmkunstwerk gewidmet, dessen Hauptlinie die Geschichte der Liebe zwischen Jan und seiner tschechischen Frau Jarmila in schwierigsten Zeiten bildet. Als Soldat im mittelböhmischen Čáslav stationiert, lernte er da seine spätere Ehefrau kennen. Der Film General Golian will den während der Zeit des Sozialismus vergessenen bzw. verdrängten zurück ins gesellschaftliche Bewusstsein der modernen Zeit bringen und ihm Ehre erweisen.
Vojaci, nedopusme, aby Němec zničil naše města, naše domy, aby vraždil naše ženy, děti i starcov. To boja!
Als Brigadegeneral im Rang eines Generalmajors war Golian einer der Hauptorganisatoren und zeitweiliger Oberbefehlshaber der slowakischen Aufstandsarmee vom 29. August bis zur Niederschlagung am 28. Oktober 1944. Für die erfolgreiche Durchführung des Aufstands war man von der Voraussetzung ausgegangen, dass er durch die Alliierten rasch und wirkungsvoll unterstützt werden würde. Diese nahmen dem slowakischen Volksaufstand gegenüber jedoch eine zwiespältige Haltung ein. Die westlichen Alliierten brachten dem Aufstand politisch ihre Sympathien entgegen, interessierten sich aber militärisch gesehen wenig für ihn, da deren Armeen nicht daran dachten, Operationen in Ostmitteleuropa durchzuführen. Andererseits interessierten sich die Sowjets vom militärischen Standpunkt aus zwar für den Aufstand, politisch betrachteten sie ihn aber mit Misstrauen, weil dessen Führungsschicht Kommunisten und Demokraten waren, wobei man die Demokraten aus marxistischer Sicht als feindliche Bourgeoise-Nationalisten betrachtete. Nach dem gewaltsamen Ende des SNP setzte sich noch bis zum Kriegsende 1945 der Partisanenkampf fort. Golian und sein Mitstreiter General Rudolf Fiest wurden von einem deutschen Sondereinsatzkommando am 3. November 1944 im Kreis Banská Bystrica gefangen genommen. Über Berlin ins KZ Flossenbürg in der Oberpfalz verbracht, wurden beide 1945 vermutlich hingerichtet. Die Quellenlage ist hierzu jedoch nicht konsistent. Fakt ist allerdings, dass über den Nationalaufstand wie auch über seine Helden schon bald nach Kriegsende und der Machtübernahme der Kommunisten nur sehr selektiv gesprochen oder eben geschwiegen wurde. 2024 hat die Redakteurin Sonja Djafaschowa beim SDWR-Kultursender Radio Djevin den Zyklus »Vergessene Demokraten« aus der Zeit der Ersten Republik auf den Spuren der Erinnerung produziert. Sie behandelte Themen, die vom kommunistischen Regime vor 1989 und demzufolge auch von den Medien verschwiegen wurden. Dabei wurde auch ein Gespräch mit der Witwe von General Jan Golian ausgestrahlt, das ursprünglich 1990 der Archivar František Horváth aufgenommen hatte, das aber nicht veröffentlicht wurde. Zu unklar waren damals noch die Auswirkungen der demokratischen Wende bzw. sanften Revolution, und es brauchte und braucht noch immer Zeit, einen möglichst objektiven Zugang und eine historisch genaue, das heißt nicht ideologisch wertende Aufarbeitung des für die Slowakei prägenden SNP zu finden. Gespräche mit Zeitzeugen sind da ein essentielles Instrument.
Svet sa tohto pohybu. Tak, kedy to vypukne, pán veliteľ? Začnite s vysťahovaním.
Erinnern wir uns also an die dramatischen Tage im Spätsommer 1944. Am 29. August, kurz nach 20 Uhr, hatte der Sender im mittelslowakischen Banská Bystrica die geheime Losung ausgestrahlt: Začnite s vysťahovaním, beginnen Sie mit der Ausquartierung. Mit diesem beziehungsreichen Aufruf hatte der Befehlshaber der Militärzentrale des slowakischen Nationalrats, Jan Golian, den Aufstand gegen die nazideutsche Präsenz im Land und gegen den mit Nazi-Deutschland kollaborierenden klerikal-faschistischen slowakischen Kriegsstaat eingeleitet. Jarmila Goljanova, geborene Petrkova, erinnerte sich an diese dramatische Zeit.
Postupovala doba. Tak, die Banská Bystrica.
Im Laufe der Zeit wurde unsere Wohnung in Banská Bystrica zu einer Art Durchgangsstation. Es kamen Vertreter aller möglichen Organisationen, Partisanen, Kommunisten wie Husák, Demokraten wie Ursini. Das alles lief heimlich bei uns ab, diese Treffen.
Nach der Niederschlagung des Aufstands und der Verhaftung der Anführer durch ein nazideutsches Sonderkommando wusste Jarmila lange nichts über den Verbleib ihres Mannes.
Ich habe es irgendwann Anfang Dezember erfahren. General Pika hat mir dann nachträglich gesagt, dass man mich und Frau Ferencikova immer wieder in die tschechoslowakische Militärmission eingeladen habe. Es wurde dort alles Mögliche besprochen, aber er habe sehr lange nicht den Mut gefasst, mir zu sagen, was passiert ist. Erst dann Anfang Dezember. Alle wussten es bereits. Er versuchte, mich irgendwie zu beruhigen. Er meinte, sie wären irgendwo in der Festung Königstein. Ich habe mich immer wieder bemüht, über das internationale Rote Kreuz mit ihm in Kontakt zu treten. Pika meinte, bald sei der Krieg vorbei. Ich bitte dich, ehe die ganze Korrespondenz erledigt ist, wird der Krieg enden.
Auch die Mutter, der Bruder und die Schwägerin von Jan Golian wurden verschleppt. Nur sie hat das KZ überlebt. Hinsichtlich des genauen Schicksals der Generäle Viest und Golian ist unklar, ob sie wirklich in Flossenbürg getötet wurden. Nach dem kommunistischen Umsturz 1948 kam es zu politischen Prozessen, auch gegen Kommunisten, die den neuen Machthabern zu bürgerlich, zu intellektuell, zu liberal gewesen waren. So beispielsweise auch zum Todesurteil für jenen General Pika.
Nach dem Weggang der Familie Ferencik habe ich hier nur noch wenige gute Freunde gehabt. Auch ein guter Freund meines Ehemannes ist weggegangen. Sie kannten sich noch von der Militärakademie. Wir wohnten im gleichen Haus. Er ging auch ins Exil. Er schickte mir über jemanden einen Brief und fragte, was ich so mache, was die anderen Freunde machen würden. Ich war naiv und habe ihm auf den gleichen Weg geantwortet, dass ich lebe, dass der eine Freund aus der Armee gefeuert wurde, der andere in einem Lager für Zwangsarbeiter landete. Aber der Mittelsmann mit dem Brief wurde gefasst. Man hat mich festgenommen und der Organisierung eine Spionagezelle beschuldigt. Ich bekam 6 Jahre.
Jarmila Goljanova war von 1951 bis 1955 im Gefängnis. Lange konnte sie zunächst keine Arbeit finden, arbeitete dann als Briefträgerin. 1968 wurde sie rehabilitiert, ihr Mann jedoch offiziell nicht. Aber
den Verteidigungsminister Lomsky habe ich gebeten, meinen Mann zu rehabilitieren, bekam aber gar keine Antwort. 1969 wurde ich zum Festakt anlässlich des slowakischen Nationalaufstands auf die Bratislaver Burg eingeladen. Dort hat mir Präsident Svoboda für den Ehemann in Memoriam den Orden der Republik ausgehändigt. Als er mir den überreicht hat, habe ich mich an jene Zeilen in einem Buch erinnert, in dessen erste Ausgabe geschrieben steht: Beide Generäle haben uns verraten und wurden daher vom Schicksal der Verräter ereilt. Er wurde nicht offiziell rehabilitiert. Im Laufe der Zeit wurde jedoch alles irgendwie ruhiger. Erst jetzt bekommt er Anerkennung.
Die Entwicklungen führten also zur Vereinnahmung des Aufstands durch die Kommunisten. Nicht-kommunistische Akteure wurden aus den Lehrbüchern verbannt. Umso wichtiger, dass 81 Jahre nach dem Aufstand und immerhin 26 Jahre nach der sanften Revolution im August 2025 die erste Klappe bei den Dreharbeiten zum Film General Golian fiel.
Ein Mustersoldat oder ein Musterfadi? Was sind Sie gerade jetzt, in diesem Augenblick?
Seine Premiere hat der Streifen beim 21. Jahrgang des internationalen Filmfestivals Cinematik Anfang September 2026 in Pieszczani. Der Film von Regisseur Juraj Szczepka ist eine Koproduktion mit SDWR und entstand mit der Unterstützung des Audiovisuellen Fonds, des Verkehrsministeriums der Slowakischen Republik, der Selbstverwaltungsregionen Trnava, Trenčín und Nitra sowie des Büros des Präsidenten der Slowakischen Republik. Die Zuschauer erwartet jedenfalls kein kaltes Heldenepos, sondern ein tiefgründiges menschliches Drama über den Preis der Freiheit und des Familienglücks vor dem Hintergrund dramatischer historischer Ereignisse.
Wir werden diese Angelegenheit in genau so vielen Tagen erledigen,
die dem Alter Ihres Sohnes entsprechen.
Im Krieg muss man sich entscheiden. Entweder ist man ein Soldat oder ein Vati. Beides gleichzeitig geht nicht. General Golian.
Radio Slowakei International.
Ein Feiertag in der Slowakei erinnert jedes Jahr am 29. August an das vielleicht einschneidendste Ereignis in der Geschichte des Landes, den slowakischen Nationalaufstand. Damals brach der Widerstand gegen Hitler-Deutschland und das kollaborierende faschistische slowakische Kriegsregime los. Der Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit mündete in eine militärische, paramilitärische und zivile Erhebung. Über zwei Monate kämpften rund 60.000 Soldaten und 20.000 Partisanen gegen die deutsche Übermacht. Zu den Slowaken gesellten sich Angehörige von mehr als 30 Nationen aus Europa, darunter auch einige Deutsche, sowie aus Australien. Der slowakische Nationalaufstand gehört neben dem Warschauer Aufstand und dem Widerstand in Jugoslawien zu den größten bewaffneten Erhebungen gegen den Nationalsozialismus und Faschismus. Laut dem Historiker Josef Bystrický vom Slowakischen Institut für Militärgeschichte bestand 1944 die schwierigste Aufgabe darin, das vollständig umzingelte Gebiet zu verteidigen, was dadurch erschwert wurde, dass sich das aufständische Heer eigentlich erst im Zuge des Aufstands richtig formierte. Zudem mangelte es an schweren Waffen, nicht aber an Freiheitswillen und Einfallsreichtum. Der Aufstand dauerte bis zum 28. Oktober 1944, als die militärische Führung der Aufständischen nach dem Fall von Banská Bystrica den offenen Kampf gegen Hitlers Wehrmacht aufgab und zum reinen Partisanenkampf überging, den sie bis zur Befreiung der Slowakei durch die Rote Armee im April 1945 fortsetzte. Der gemeinsame Willen der Aufständischen, wie zugleich die Tragik des Verlaufs des Nationalaufstands mit unzähligen Toten, Deportierten und Vertriebenen, beschäftigte auch Künstler wie etwa den slowakischen Komponisten Jan Zicker. Er wurde 1911 in Banská Bystrica geboren, genau in der Stadt, in der der Aufstand begann und die zu dessen Zentrum wurde. Er studierte in Prag, unterrichtete Theorie und Komposition am Konservatorium und später an der Hochschule für musische Künste Bratislava. 1978 wurde der so bürgerliche wie antifaschistische Künstler in der damaligen DDR korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste. Er komponierte mehrere Opern und Ballette, sinfonische und kammermusikalische Werke, Klavierstücke, Lieder sowie Volksliedbearbeitungen. Nach seinem Tod 1989 gründete 2004 seine Witwe Katarina Zikarova die Jan-Zicker-Stiftung im ehemaligen Wohnhaus des Komponisten in Bratislava. Wir hören hier Ausschnitte aus seinem Orchesterwerk Spomienki, Erinnerungen, Opus 25. Zur Rolle und Bedeutung Zickers im Zusammenhang mit dem slowakischen Nationalaufstand kommen wir gleich noch näher. Am Vormittag des 29. August 1944 besetzten die deutschen Truppen die Slowakei. Am selben Tag gab die widerständische illegale Armeeführung in Banská Bystrica den Befehl zum Aufstand. Doch wie sollten die Aufständischen ihre Sache unter die Menschen bringen? Heute gibt es Twitter und Facebook. Doch wie so oft in solchen Situationen spielte damals besonders das Radio eine wichtige Rolle. Denn schon am darauffolgenden Tag ertönte vom Hügel Laskomer oberhalb von Banská Bystrica ein Rundfunksender, der sich gegen die klerofaschistische Tiso-Regierung und gegen die deutschen Besatzer richtete. Eigentlich war die Station schon 1936 in Betrieb genommen worden. Das Aufnahmestudio befand sich in der Stadt Martin. Ursprünglich sollte der Sender der Ausstrahlung von Programmteilen des Bratislavaer Rundfunks in der Mittelslowakei dienen. Da aber der Inhalt des Programms aus Martin so ganz und gar nicht mehr mit der offiziellen Ideologie des Regimes übereinstimmte, wurde das Programm im April 1944 kurzerhand abgeschafft. Doch dann, im August 1944, kaperten die Redakteure und Techniker in einer zusammen mit oppositionell eingestellten Generälen vorbereiteten Geheimaktion das laufende Programm, das in Bratislava produziert und ausgestrahlt wurde, und schalteten sich mit dem sogenannten freien slowakischen Sender selbst wieder auf den staatlich kontrollierten Äther. Bis zum Herbst 1944 sendete man mit erzwungenen Unterbrechungen von Banská Bystrica und dann im Zuge der Bombardierung und Evakuierung der Stadt noch für eine kurze Zeit von einer mobilen Sendeanlage aus, bis der Rebellensender am 27. Oktober endgültig verstummte. So klang das Pausenzeichen des Senders. Jingle, würde man heute sagen. Und eben das stammt aus der Feder jenes großen Komponisten Jan Zicker. Die aufständischen Radiomacher, darunter Funktechniker, Lehrer, Dichter, aber auch Militärs, hatten den Tonkünstler angesprochen, ob er nicht eine prägnante, optimistische Erkennungsmelodie für den freien slowakischen Sender erfinden könne. Und Zicker spielte sie kurzerhand mit dem Klavier auf einer Gelatineschallfolie ein. Die Originalaufnahme ist verschollen, aber die Notenhandschrift überstand die Wirren der Zeit, so dass später die kurze, signalhafte musikalische Wendung in A-Dur wieder aufgenommen und für Berichte über die Historie verwendet werden konnte. Der slowakische Rundfunk Banská Bystrica verwendete die Tonfolge nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sogar noch mehrere Jahre als Erkennungsmelodie. Neben dem Erkennungston bereitete der Komponist mehrere Musikvorträge für den Rundfunk vor. Sein Honorar spendete er für verwundete Soldaten an der Front. Jan Zicker arbeitete auch an einem Orchestermarsch der Aufständischen. Nach der Niederschlagung des Aufstands und der Ankunft der deutschen Truppen herrschte in der Stadt eine schreckliche Atmosphäre. Die Leute hatten Angst, auch voreinander, untereinander. Jan Zicker reagierte auf diese Situation mit dem Orchesterwerk Selanka, Opus 23, einer innerlichen musikalischen Flucht in Berge und Wälder, in die idyllische Hirtenwelt der schönen Slowakei. Der von ihm geschaffene Ton für den Sender der Aufständischen bedeutete für Jan Zicker eine Bedrohung durch Verfolgung und Ermordung. Nach der Niederschlagung des Aufstands griff die Gestapo alle auf, die etwas mit dem Sender zu tun hatten. Zicker versteckte sich im Keller des Hauses seiner Mutter in Banská Bystrica und kam in einem Diplomatenauto bis nach Bratislava. Dort aber konnte er der Gestapo nicht mehr entkommen. Aber bei den Verhören wurde er, wie weitere Mitstreiter, durch den Ermittler der slowakischen Geheimpolizei, Dr. Josef Benjuška, vor dem Abtransport ins Konzentrationslager bewacht. Dieser Jurist kam 1945 letztendlich selbst durch die Deutschen in einem KZ ums Leben. Nicht nur das SNP-Pausenzeichen von Jan Zicker, sondern sein gesamtes musikalisches Werk wurde zum Symbol und Nachhall des slowakischen Nationalaufstands. Im Gedenken an die Aufrechten vom August 1944. Damit sind wir am Ende des heutigen Magazins aus der SDWR-Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult war Nikita Chamichev und vom Mikrofon verabschiedet sich Kai Zeisberg. Auf Wiederhören, do počutia. Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite: rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk. Zo seba prach, oči mám do kora.